beziehungsweise wir haben auf jeden Sitz so ein Heftchen gelegt, das ist wahrscheinlich auch alles schon mitgekriegt, einfach nochmal eine Ermutigung mitzuschreiben, wenn irgendwas aufschreibenswürdig ist. Das müsst ihr für euch entscheiden, das ist auch kein Problem, wenn ihr nichts aufschreibt, könnt ihr das Heft einfach leer mitnehmen, das ist kein Ding. Ja, ich würde sagen, ich starte einfach mal mit einer Begrüßung und mit einer Vorstellung. Erstmal freue ich mich total, dass ihr da seid und dass ich hier sein kann und dass ich in so einer kleinen Runde, ich finde es total gut, in so einer kleinen Runde einfach miteinander, dass wir ein bisschen reden können. Wahrscheinlich werde ich am meisten reden, das ist eigentlich oft so. Manchmal ist das schlecht, manchmal ist das gut. Ihr müsst das dann hinterher beurteilen. Was ich heute machen will, sage ich gleich. Marc Friedrich heiße ich und bin verheiratet, habe 4 Kinder. Unser jüngstes ist, ich glaube, heute 9 Wochen alt. Unsere Älteste ist dieses Jahr in die Schule gekommen, die ist 7. Ja, meine Frau heißt Tatjana. Das ist das größte Geschenk Gottes, was er mir gegeben hat, dass ich mit ihr zusammen sein kann, weil sie gleicht ganz viel, was ich einfach nicht habe, so megamäßig cool aus. Das ist ein Riesengeschenk. Sie stellt mich frei. Ich bin sehr viel unterwegs. Und sie macht das mit Freude. Und das ist für mich ein Riesengeschenk. Also ihr Mädels, das ist voll super für einen Mann, der für das Evangelium unterwegs ist, wenn er eine Frau hat, ihn freistellt, mit Freude. Und ich weiß nicht, wer hinter im Himmel mehr Lohn bekommt. Bin ich mir nicht sicher, ob sie nicht mehr bekommt als ich. Aber wir sind ja nicht im Battle oder so. Genau. Ja, wir haben 3 Töchter und einen Sohn. Ich denke, das reicht über unsere Familie, das ist jetzt nicht so entscheidend. Was vielleicht entscheidender ist, ist, dass ich aus einem ganz kaputten Leben zum Herrn Jesus gefunden habe und vielleicht auch deshalb manches, wie ich rede, wie ich aussehe, wie ich schwitze, so ist, wie es ist. Ja, ich komme aus einem ganz heftigen Leben mit Drogen und habe mit Terroristen zu tun gehabt, war in der linksextremen Szene, habe lange in Berlin gewohnt, war auch im Ausland unterwegs, hatte Freunde in Irland. Es war alles ziemlich heftig. Aber das soll heute auch nicht viel Raum einnehmen. Was schön war, dass 2 Jahre, nachdem ich mich bekehrt habe, ich dann verstanden habe, dass ich doch alleine jetzt irgendwie nicht so gut klarkomme. Dann war ich 3 Jahre in der Gefährdetenhilfe, was mir sehr geholfen hat. Das war auch sehr schön. Gott hat mir halt durch das Studium der Sprüche gezeigt, dass ich, meinen Nacken beugen soll, dass ich mal annehmen soll, dass ich klein bin und was lernen muss, dass ich erstmal erwachsen werden muss, dass ich nicht sofort alles kann. Weil ich habe nämlich direkt nach 2 Monaten nach meiner Bekehrung angefangen, in der Drogenszene zu evangelisieren. Hatte auch wegen Drogen keine Anfechtung, aber ich glaube, es war halt, es war schon alles so vom Herrn. Aber es war gut, es war auch von ihm, dass ich in die Gefährdenhilfe gekommen bin. Also falls du denkst, warum redet der so komisch oder was auch immer. Es gibt Erklärungen dafür, auch jenseits der einfachen Sündhaftigkeit. Genau. Gott hat mir in der Gefährdenhilfe etwas aufs Herz gelegt. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das nötig ist. Aber besonders schwerhörige Leute werden von Gott auch besonders angesprochen. Ist mein Eindruck. Also ich habe es so erlebt. Ich wollte mich nicht bekehren, Gott hat mich dazu gebracht. Ich wollte vieles nicht und Gott hat mich dazu gebracht. Und in der Gefährdetenhilfe hat Gott mir damals gezeigt, was eigentlich sein Plan für mein Leben ist. Also meine Berufung sozusagen. Und das ist vielleicht auch interessant für euch oder wichtig, auch wenn ihr gleich die Predigt oder den Workshop miterlebt, zu wissen, warum redet der Kerl überhaupt die Dinge, wie er redet und streut Salz in diese und jene Wunde, hält einen Finger drauf, wo andere speicheln. Das hat vielleicht auch damit zu tun mit dem, was meine Berufung ist. Und zwar 2. Timotheus 4, Vers 2. Predige das Wort, halte darauf, zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise ernstlich zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren, sich aber zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Ja, diesen Text hat mir Gott damals aufs Herz gelegt. Ich war damals, als ich das zum ersten Mal verstanden habe, dass Gott da mit mir was sagen will, habe ich gedacht, jawohl, tu das Werk eines Evangelisten. Die anderen Sachen waren mir irgendwie total unangenehm und ich wusste auch gar nicht, was die bedeuten. Dann habe ich sie einfach weggeschoben. Ne? Habe gedacht, das ist gar nicht für mich. Dann ist es so gewesen, dass über die Jahre eigentlich immer mehr klarer wurde, wie breit das, was ich tun sollte oder tun darf, das ist irgendwie beides, ich soll es tun, aber ich darf es tun, das ist einfach wunderbar, was ich tun darf, dass es irgendwie schon sehr viel mit dem ganzen Text zu tun hat. Auch mal den Finger drauf zu halten auf so manche christliche Wunde. Genau. Und jetzt komme ich dazu, warum überhaupt so ein Thema? Ne? Warum nenne ich das irgendwie so, ne? Das Evangelium? Warum redet man überhaupt über das Evangelium noch? Ne? Wir sind doch alle Christen, oder? Warum muss über das Evangelium geredet werden heutzutage? Tja, warum? Also mein Wunsch ist es, in erster Linie erstmal zu ermutigen. Zu ermutigen, wozu zu ermutigen? Ja, zu ermutigen, der Botschaft der Bibel hundertprozentig zu vertrauen. Zu ermutigen, der Botschaft das zuzutrauen, was sie wirklich kann, nämlich Tote erwecken, geistlich gesehen, und überhaupt zu ermutigen, rauszugehen. Weil das, was wir haben, ist so gewaltig. Das, was du in den Händen hast und was du daraus extrahieren kannst, um es anderen weiterzugeben, ist so gewaltig. Und unser Herr, den wir kennen, er ist so groß, weil er ist einfach würdig. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, mit diesem Vortrag das rauszuhauen. Was aber auch ein Grund ist, ist für mich, dass ich gemerkt habe, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr es auch schon mal gemerkt habt, dass eine große Unklarheit darüber entsteht, immer mehr, bei immer mehr Leuten, vielleicht kennst du auch solche Leute, was das Evangelium überhaupt ist. Ja, auf einmal wird das Evangelium immer kompakter, ne? Und du denkst, seltsam. Das ist auch ein Grund, weshalb dieser Workshop. Und dann ist für mich ein letzter Grund, und dann steigen wir ein, die Verwirrung, was überhaupt unsere Aufgabe ist. Was sollen wir überhaupt tun? Und wie sollen wir es tun? Und welche Rolle steht uns eigentlich dazu bei? Und welche nicht? Okay, ich möchte mit euch einen Bibeltext durchgehen, sage euch vorher die Struktur, die wir durchgehen werden. Vielleicht werdet ihr es merken, ich werde jetzt nicht sagen, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 oder so. Ne? Das ist nicht mein Style. Ich sage es euch einmal und wenn ihr es merkt, okay. Wenn nicht, denke ich, nicht schlimm. Also erstens, berufen durch das Evangelium. Zweitens, befähigt für das Evangelium. Und drittens, beauftragt mit dem Evangelium. Das ist die Struktur. Das reiten wir jetzt gleich durch. Ich brauche irgendeinen, der auf die Uhr guckt und irgendwann mal die Hand hebt. Weil hier ist keine Uhr und sonst werde ich mich verlieren. Wer macht das? Freiwillig vor? Jawohl, sehr gut. Also von 15.30 Uhr, 75 Minuten. Nach 75 Minuten musst du spätestens die Hand heben. Du hebst 5 Minuten vorher die Hand, okay?
Okay.
Perfekt. Super. Okay, also ich habe einen Bibeltext ausgesucht. Den verrate ich euch gleich. Und ich fand es halt spannend, weil wenn du einen Film schaust, dann merkst du, da wird ein Spannungsbogen aufgebaut, ne? Du wirst hingeführt, ne? Irgendwann kommt dann der Höhepunkt und du bist geflasht. Bei manchen Filmen kommen auch mehrere Höhepunkte oder irgendwie so 180-Grad-Wendungen oder so. Aber das wird erstmal alles langsam aufgebaut. Auch beim guten Buch sollte das so sein. Aber wir machen das heute nicht so. Wir starten direkt mit dem Höhepunkt. Ich bitte euch mal einen ersten Korintherbrief aufzuschlagen. Kurz nochmal ein paar Worte zum 1. Korintherbrief, dass wir das einordnen können. Der 1. Korintherbrief ist geschrieben vom Apostel Paulus an eine Gemeinde, die, ja, wahrscheinlich hätte ich mich da wohl gefühlt. Da waren halt voll viele Freaks, ne? So irgendwelche, die nach Rausch gesucht haben, Leute, die in sexuell abartigen Verhältnissen gelebt haben, Leute, die Kinder misshandelt haben. Also richtig, da war schon der Bodensatz der Gesellschaft. Und deshalb ist es auch ein Grund, warum viele Leute, Ausleger, Bibelausleger, den 1. Korintherbrief immer so ein bisschen so an die Seite nehmen und sagen, ja, das ist alles nur für die Zeit und für die Gemeinde und so weiter. Und mir ist das nochmal so aufgegangen beim drüber nachdenken, ist das wirklich so? Denk mal über die Sachen nach, Kinder, Schänder und so weiter. Ist das nicht etwas, was voll in unsere Zeit passt? Oder gibt es in deiner Gemeinde keinen Junkie, keinen Alki, keinen Typen, der in irgendwelchen sexuellen Sünden lebt? Ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo der erste Korintherbrief irgendwie total aktuell ist. Also, falls jemand von euch solche Gedanken im Kopf hatte, können wir einfach streichen. Dieser erste Korintherbrief ist hochaktuell für uns, redet zu uns. Und da möchte ich ab Vers 18 lesen. Es ist halt so, dass der Paulus beginnt und sagt, ja, Leute, ich finde es halt voll nicht cool, wenn du nur einen Prediger super findest, ob der jetzt Petrus heißt, ob der Paulus heißt, ob der Apollos heißt. Und übrigens, ihr, die ihr besonders extravagant seid und nur hinter Christus herläuft, das passt auch irgendwie nicht. Da gab es ja diese vier Gruppen bei den Korinthern und er sagt, das macht alles keinen Sinn. Ich bin froh, dass ich bei euch nur zwei, drei Leute getauft habe, sagt Paulus. Und dann sagt er, warum er froh ist, weil er nämlich einen Auftrag bekommen hat. Nämlich einen Auftrag, das Kostbarste, das Edelste, das Beste, was Gott hat, in seinem Ratschluss weiterzugeben. Ab Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Tor. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Mich hat es total fasziniert, das zu lesen. Paulus war ein Gelehrter, war ein Mann mit unglaublichen Fähigkeiten. Du liest über ihn und er zitiert irgendwelche griechischen Dichter einfach so in seinen Text eingebunden. Aber guck mal, wie er die krasseste Botschaft Gottes, das Beste, was Gott hat, ganz schlicht darstellt. Das Wort vom Kreuz. Und ich habe gedacht, wir fangen damit an, dass ich euch einfach mal nochmal so das Wort vom Kreuz vor Augen male. Und das Wort vom Kreuz hat eigentlich zwei Dinge, die nebeneinander stehen. Einmal redet es über uns Menschen und einmal redet es über uns eben nicht, sondern über Christus. Und ich möchte damit anfangen, na, das ist ja immer schön, wenn ich jetzt einen schwarzen Samt auslegen würde, dann würdet ihr die Diamanten besser sehen. Also wir schaffen erst den Hintergrund, reden über uns Menschen. Das geht ganz kurz. Eine deprimierende Botschaft machen wir ganz kurz, oder? Untauglich für Gott, schuldig, ohne Hoffnung, verflucht, sprich verloren. Das sagt das Wort vom Kreuz über uns Menschen. Nicht wahr? Das Kreuz ist eigentlich das Urteil über die Menschheit. Aber das Schöne ist halt, dass Gott mit diesem Urteilsspruch, dem letztendlichen Urteilsspruch, ebenso die Lösung geschenkt hat. Und deshalb sagt das Wort vom Kreuz natürlich viel mehr über Christus als über uns Menschen. Das ist genial. Es wäre doch total deprimierend, wenn die Botschaft nur das Gesetz wäre. Stell dir vor, du müsstest jeden Tag den Menschen das Gesetz bringen. Ich habe mal jemanden evangelisiert auf Arbeit und ich habe die ganze Zeit immer nur das Gesetz gebracht. Immer gezeigt, so jetzt, guck mal, jetzt hast du gegen Gottes Gesetz verstoßen, jetzt hast du gegen Gottes Gesetz verstoßen, jetzt hast du gegen Gottes Gesetz verstoßen und sonst immer nett gewesen, geholfen und so weiter. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, dass wir es machen. Aber wie schön, dass ich hinterher hingehen kann und sagen kann, ja, wenn du jetzt verzweifelt bist, ja, das Wort vom Kreuz hat eine herrliche Seite, hat nicht nur eine todbringende, verurteilende Seite, sondern es hat eine herrliche Seite. Guck mal, Jesus Christus, er ist der ewige Gott, wurde Mensch, geboren von einer Frau und jetzt zieh dir das rein, 330 Prophezeiungen oder ein paar mehr, in denen es sich nur um den sterbenden Heiland geht. 330 Prophezeiungen, könnt ihr in einem Buch von Roger Libby nachlesen, der hat jede Prophezeiung bearbeitet, 330 Stück da ausgezählt, die nur um den leidenden Heiland, der geboren wird, um zu sterben, sich drehen. Da kann man nur sagen, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Und das ist gewaltig, wenn man darüber nachdenkt. Der hat unter uns gelebt. Ja, wir gehen ein paar tausend Jahre zurück, 2000, 4100 Kilometer und sind da. Könnten ihn treffen. Er war hier. 4100 Kilometer Luftlinie. Er hatte Gemeinschaft mit Menschen wie dir und mir. Er gab uns seine rettende Botschaft, aber er war nicht nur so ein Botschafter, weißt du, der irgendwie nett mit Limousine durch die Gegend fährt oder damals irgendwie zu Pferd. Nein, er wurde zum Opfer. Er wurde Stellvertreter im Gericht. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Er trug unsere Sünden, das ist so gewaltig, und bezahlte deine und meine Schuld am Kreuz. Er machte Frieden zwischen einem zornigen Gott. Stell dir vor, du willst Gott begegnen ohne Jesus. Er hat Frieden gemacht. Der zornige Gott ist auf dich nicht mehr zornig, wenn du glaubst, wie die Schrift sagt. Und letztendlich wurde dann dieser Leichnam begraben und mit diesem Leichnam von Christus auch die Schuld derer, die glauben. Und er stand auch von den Toten wieder auf, besiegelte so das Leben für dich und mich. Ist das nicht krass? Was bedeutet die Auferstehung Jesu Christi? Nach 1. Petrus würde ich sagen, das ist deine Wiedergeburt. Durch die Auferstehung Jesu Christi steht dort. Das ist so gewaltig. Und wenn du und ich, wenn wir diesen Tatsachen voll und ganz vertrauen, wenn wir da unser Vertrauen drauf legen, denk mal an Mose, ja, wenn sie diesen Sündenbock da, wenn sie diesen Sündenbock gebracht haben, musste der hohe Priester sich vollkommen draufstemmen auf den Bock, hat so die Schuld, ja, in Anführungsstrichen, war natürlich nur eine Handlung, auf diesen Bock und dann weg mit dem. Wenn wir das machen, wenn wir auf diese Art, wenn sie die ganze Last, alles auf Jesus legen, Vertrauen, tiefes Vertrauen haben in ihn, dann sind wir erlöst, dann sind wir gerettet. Ist das nicht gewaltig? Das ist das Wort vom Kreuz. Jesus von Gott für uns gegeben. Und was macht die Welt? Torheit! Torheit! Wie dumm, oder? Ist doch so. Die Welt sagt, das ist dumm. Die Botschaft, die für dich und für mich die Rettung ist. Oh Mann, woher, woraus hat der Herr mich gerettet? Ich bin so froh. Die ist für die Welt Dummheit. Man kann sie nicht schlau machen, man kann sie nicht attraktiv machen, sie wird nicht nett. Sie ist nur Dummheit. Wie kann man das nur glauben? Schon mal gehört? Wie kann man das nur glauben? Das Opfer Jesu Christi ist für menschlichen Intellekt und Klugheit nur Torheit. Torheit. Ich lese ab Vers 19 weiter. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis, den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Der Stolz des menschlichen Herzens, der Stolz jeden Herzens, wehrt sich dagegen. Und auch heute will ich doch selber etwas können, oder? Ganz schnell. Ganz schnell will ich beweisen, dass ich es doch drauf habe. Aber Gottes Kraft liegt eben in seiner Torheit, in dieser Torheit. Das Kreuz ist für die Menschen entweder zu einfach, zu schmutzig, zu brutal oder schlicht einfach unglaublich. Ich weiß nicht, wie euch das geht, mich bewegt das total. Wenn zum Beispiel, was ganz persönlich ist, wenn meine Mama mir sagt, ja, das ist gut für dich. Schon steil, ne? Das ist gut für dich. Aber sie hat recht. Aber wie gut wäre es für sie? Aber sehr gut. Sehr gut. Hast du das vielleicht schon mal gehört? Ich beneide dich, dass du glauben kannst. Ich übersetze das mal. Hey, sorry, aber so doof wie du bin ich nicht. Ne? Das ist doch eigentlich, was die Person sagt. Nur nett. Ich beneide dich, dass du glauben kannst. Ja, warum ist das so? Weil wir, jeder, der auf Christus vertraut, einfach als einfältiger, rückständiger Mensch gesehen wird. Und so ist es auch. In den Augen der Welt ist die Botschaft, an die du glaubst, auf die du dein Vertrauen legst, lächerlich. Und der Herr wusste das. Paulus wusste das. Die haben es erlebt. Die sind ausgelacht worden in Athen, wo die Intellektuellen waren. Truppe um Paulus. Die Jünger, denen ist gesagt worden, ne? Wenn ihr irgendwo nicht aufgenommen werdet, Staub vor den Füßen und weiter geht's. Und ich finde das auch sehr ermutigend, falls es dir vielleicht so geht, falls du das erlebt hast, falls du auch deprimiert bist, weil das nicht angenommen wird, was du sagst, dann denk dran, uns wird Mut zugesprochen. Und auch wenn das nicht eins zu eins uns gilt, aber das, was Jesus zu den Jüngern gesagt hat, kann auch dich und mich ermutigen. Und deshalb sage ich, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen. Und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen um des Menschensohnes willen, freut euch an jedem Tag und hüpft. Denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Ne, also so hat Jesus die Jünger ermutigt, ne, die mussten losgehen und die haben überall nur Feuer gekriegt. Ne, da waren jetzt keine Begeisterungsstürme. Egal, ob die Wunder da waren. Die Leute waren nicht begeistert, nur eine Zeit lang. Und das ist immer so, wenn Zeichen und Wunder umhergehen. Die Begeisterung flacht ganz schnell ab. Und jetzt kommt das mit dem Finger und so. Wenn die Botschaft vom Kreuz für Ungläubige lächerlich ist, dann ist doch alles in Ordnung, oder? Dann bewegen wir uns doch da, wo die Bibel sagt, so ist es. Also wenn du sowas erlebst, ja, dann hüpf doch ein bisschen. Freu dich doch. Es ist so. Es ist so. Es passiert genau das, was der Herr sagt. Aber leider begegnet uns, ich denke, da kann sich keiner von uns rausnehmen, eigentlich immer wieder ein anderes Problem. Nämlich, dass wir gerne beliebt sein wollen. Bei Arbeitskollegen, Klassenkameraden, Mitstudenten, ungläubigen Verwandten, bei wem auch immer. Ist ja auch normal, dass man beliebt sein will, oder? Bei allen, die wir begegnen, würden wir lieber beliebt sein als verschmäht und gehasst oder was weiß ich. Und was dann passiert, das ist ein natürliches Empfinden, was man hat. Ja, da ist ja nichts gegen zu sagen. Aber wenn wir dem jetzt nachgeben, unserer Natur, ist eh gefährlich, oder? Wenn wir dem nachgeben, dann passiert schnell Folgendes. Wir sind versucht, das Kreuz zu nehmen. Und ihr kennt vielleicht das Lied, da war ich versucht, euch das vorzusingen, aber ich lasse es lieber. Das Lied vom Altrauen Kreuz, wer kennt das? Dieses Altrauen Kreuz. Jawohl. Stell dir vor, die Versuchung, dem Altrauen Kreuz etwas Samt überzuziehen, damit es nicht mehr so alt und rau ist. Die ist doch groß. Sehr groß. Ich weiß nicht, ob jemand von euch dieses Buch kennt. Das heißt Kraftwort von Peter Masters. Daraus zitiere ich kurz. Über heutige Evangelisten schreibt er. Sie versuchen kaum, die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, den verdammten Zustand des Sünders, den Preis der Errettung oder das Wesen echter Buße und echten Glaubens darzulegen. Schreibt er über heutige Evangelisten. Das fand ich krass. Ich fühle mich jetzt nicht persönlich angesprochen, weil ich weiß, wie ich predige. Aber ich finde das krass, dass so eine Tendenz unter uns ist. Und wir sind ja alle nicht frei davon, irgendwo uns zu verfehlen. Und ich habe gedacht, vielleicht einfach als weiter tiefes Poolen würde ich gerne ein paar Samtüberzüge präsentieren. Ich glaube, dass wir schnell versucht sind, nicht über die Sündhaftigkeit des Menschen zu reden. Also die Arbeitskollegin, mit der ich immer 2. Mose 20 gespielt habe, ne? Guck mal hier, das Gesetz, das Gesetz, das Gesetz. Die war total überhaupt nicht genervt von mir oder so, weil sie halt gemerkt hat, das habe ich nur gemacht, wenn es um diese Sache ging. Sonst war ich immer nett, habe ihr geholfen, sie brauchte oft Hilfe und war einfach an ihrer Seite. Ja, das war irgendwie vom Herrn so gemacht, ne? Das ist voll das Geschenk gewesen. Ne? Die hat halt voll oft irgendwas verzockt und ich komme und helfe ihr, ne? Und dann zwischendurch wieder, hey, guck mal, hast du dich da gesündigt? Ich dachte, du bist gut. Bist doch nicht so gut, oder? Das war echt ein Geschenk. Das war richtig cool. Und ich denke trotzdem, es ist oft so, dass wir dazu neigen, das mit der Sündhaftigkeit so ein bisschen... Ja. Paulus hat im Römerbrief von 1 Vers 18 bis 3 Vers 20 Raum dafür gehabt. In dem Brief, wo er das Evangelium erklärt. Da scheint das wichtig zu werden. Er fängt auch damit an. Also, weglassen und herunterspielen der Sündhaftigkeit. Ich glaube, dass wir auch ganz schnell dahin kommen, dass wir Veranstaltungen haben, wo die Show auf einmal das Wort überwiegt. Wo auf einmal mehr Entertainment ist als Wortverkündigung. Deshalb, ich finde es voll cool, wenn ich denke, hier, na, ihr habt zwei Workshops und dann zwei Predigten jeden Tag. Also gestern eine, heute zwei, morgen eine, ne? Oder? Irgendwie so, ne? Das ist richtig cool. Ja, das hört sich nach viel Wort an, ne? Weiß nicht, ob man... Also ein Freund von mir war in einer Bibelschule, er nicht im selben Jahr wie ich. Er sagt, da ist das Programm so straff, ist seit 9 Monate richtig reingedrückt. Dann sagt er, er hat nach ein paar Wochen erstmal das erste Mal geistlich gekotzt. Ich hoffe, ihr kotzt nicht geistlich. Ne? Und verwertet das alles gut, was ihr hier bekommt. Aber es gibt schon viel, wo das Licht auf einmal ganz dunkel wird. Weißt du, du sitzt, du kannst gar nicht mitschreiben, weil der Stift das Papier nicht sieht. Das macht gar keinen Sinn. Wie willst du denn reflektieren? Wie willst du denn in deine Bibel reingucken, wenn es so dunkel ist? Und vorne ein paar Helden angestrahlt werden. Das macht keinen Sinn. Das verwerfen wir. Wie wir auch die Überbetonung von Gefühlen verwerfen. Es macht keinen Sinn, 50 Mal zu sagen, komm doch nach vorne. Halte ich für nicht geistig. Das ist doch kein Ziehen vom Geist. Geh in das Licht. Geh zum Licht. Nein. Wir brauchen einfach nur vorlesen und drüber reden, auslegen. Und wenn der gezogen ist, wird er sich schon bekehren. Ich habe das erlebt. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Wir brauchen die Stromrechnung nicht nach oben treiben, um irgendwen zu retten, den eh Gott rettet. Und ganz schrecklich sind auch falsche Versprechungen über Heilung und Gesundheit. Pass auf, ich stehe in einem Slum von Indien. Und wir sind am Evangelisieren, Johannes-Evangelien, und dann kommt ein Typ auf mich zu, nur Kettchen um, Kreuz. Und ich so, ey, was ist das hier? Und dann mein Übersetzer, und dann reden wir, und dann stellt sich raus, dass dieser Typ in eine Gemeinde gegangen ist und er jetzt nicht mehr dahin geht. Dann haben wir gebohrt und gefragt, ja, was ist denn los und so? Und dann sagt er, sie sind nur in die Gemeinde gegangen, weil der Pastor ihnen versprochen hat, also die ganze Familie ist in diese Gemeinde gegangen, der Pastor hat dieser Familie versprochen, dass ihr schwer behinderter Sohn von Gott geheilt wird, wenn sie alle in die Gemeinde kommen. Jetzt geht von denen niemand mehr in die Gemeinde. Warum wohl? Und er ist nicht geheilt worden. Und von Römer 1 bis Judas gibt es keinen einzigen Befehl zur Heilung. Und wer von uns glaubt, er könnte annähernd so sein, vom Auftrag, nicht vom Glauben, aber vom Auftrag, wie die Apostel oder die 70. Wenn du meinst, ich sage, es ist nicht so. Ich bin kein Apostel und hier sitzt auch kein einziger und es gibt auf diesem ganzen Erdball keinen einzigen. Es gab 12. Die werden auch die 12 genannt. Lies die Evangelien. Die 12. Warum? Es hat einen Grund. Es waren ganz besondere Leute. Nicht in sich, sondern in ihrer Aufgabe. Und die 70, die haben auch gestanden, boah, das können wir. Habe ich heute noch gelesen in meiner stillen Zeit. Boah, das können wir. Ja, ja, bleib ganz ruhig, Jungs. Paulus heilt ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Apostelgeschichte niemand mehr. Und zum Schluss, was macht er? Er sitzt in einer Wohnung und verkündigt das Evangelium. Ganz schlicht. Der 5. Punkt. Ausrichtung auf Methoden und Zahlen. Ich glaube, es ist gut. Ich werde gleich auch noch ein bisschen was über meine Methode bzw. die Methode von uns, die Leute, mit denen ich unterwegs bin, sagen, was wir machen. Aber ich kann euch sagen, wir setzen mit nichts auf diese Methode. Uns ist die Methode nicht wichtig. wenn die nichts mehr bringt, dann machen wir halt was anderes. Und wir müssen auch nicht zählen, wie viele Bücher wir verteilen oder irgendwas. Wir sind versucht immer wieder. Bedenkt dran, was ist David passiert, als er gezählt hat? 70.000 Tote. Er musste unbedingt zählen, wo es Israel ist. Hat irgendwie nicht so viel gebracht. Ich habe ganz schnell gemerkt, ich habe ein böses Herz. Ich will Erfolg haben, ich will toll sein, ich will ein toller Redner sein, ein toller Prediger. Leute sollen sich bekehren, bla 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 bla. Aber es geht ja gar nicht um mich. Es geht auch nicht um dich. Es geht um ihn. Es geht um ihn. Also, das verwerfen wir auch. Methoden sind gut, Zahlen sind unwichtig. Aber wir setzen unser Vertrauen auf beides nicht. Und was ich auch denke, was Gefahr ist, ist, dass wir Kompromisse gegenüber der Wissenschaft eingehen. Ja, also wir wollen ja alle glaubwürdig sein und die Welt muss alles wissenschaftlich beweisen. Und auf einmal kommen wir dahin, dass wir nicht mehr das tun, was wir eigentlich dürfen, nämlich wir dürfen im Glauben annehmen, was die Bibel sagt. Und die Schrift sagt, Hebräer, durch den Glauben erkennen wir, was das Gott die Welt durch sein Wort geschaffen hat. Das ist so wunderbar. Was nicht heißt, dass ich jetzt Werner Gitt verteufle oder irgendwas. Das ist super, dass es die Jungs gibt. Roger Liebe, liebe ich. Mit dem, das ist einfach genial. Ich habe auch was mitgebracht von ihm. Habe ich schon ein paar Ungläubigen gegeben. Einer hat das angefangen. Kennt ihr das? Wer kennt das? Ist richtig gut. Sollte man sich mal anschauen. Das geht halt darum, aus 30 wissenschaftlichen Bereichen stellt er halt vor, wo die Bibel der Wissenschaft voraus war. Wo Sachen, die in der Wissenschaft irgendwann später rausgekommen sind, wo die Bibel schon viel früher da einfach geschrieben hat, dass es so ist. Und das ist echt genial. Und der Typ, der mich das gegeben hat, war ein Arbeitskollege. Und er hat es geguckt, der hat gesagt, nach 4 Minuten wollte ich es ausmachen. Aber ich habe es dann weitergeguckt. Und je mehr er davon geguckt hat, desto mehr war er geflasht von der Bibel. Einfach cool. Also, ich bin nicht Anti-Wissenschaft. Aber Fakt ist, dass der Herr Jesus an einen Adam glaubte, der am 6. Tag geschaffen wurde. Na klar, er hat ihn selbst geschaffen. Muss er an ihn glauben, oder? Wie ist es mit uns? Und auch weiter, wenn wir jetzt über bestimmte Begriffe nachdenken. Wie ist es mit dem Begriff von Sünde, Verdorbenheit, ewige Verdammnis, Hölle, Buße, Umkehr, Rettung? In vielen Kreisen ist das schon überholt. Ich denke, es ist brandaktuell. Brandaktuell, ne? Da gibt es einen Mann, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ich bringe mal das Zitat zuerst. Er hat gesagt, hier in Deutschland, in Düsseldorf, 2011, die Welt ist unser Zuhause. Die Welt ist gut. Das ist ein amerikanischer Pastor gewesen, Rob Bell heißt er. Die Welt ist unser Zuhause, die Welt ist gut, sagt ein christlicher Pastor. In dem Buch, wo ich das her habe, steht dann, Bell behauptet, dass die Liebe Gottes so weit reicht, dass die Hölle nur begrenzt sein kann und letztendlich alle Menschen mit Gott versöhnt werden. Damit entspricht er der Sehnsucht nach einem ausschließlich lieben Gott, zu dem ewige Strafe, Gericht und Verdammnis nicht passen würden. Das ist aus diesem Buch. Das heißt, spürst du Gott schon oder liest du noch die Bibel? Das ist ein nettes Buch, ne? Sieht auch total gut aus, oder? Da sind ein paar ganz gute Sachen drin. Kann ich nur empfehlen. Und irgendwie ist es ja so, dass wir in einer Zeit leben, die echt spannend ist. Ne? Also eigentlich bewegt sich um uns herum alles. Wir hätten eigentlich genug zu tun, aber irgendwie sind wir schon oft mit uns selbst beschäftigt. Ist mein Eindruck. Auch von mir persönlich, dass das schnell passiert, dass ich mit mir selbst beschäftigt bin. Und dann ist ein anderes Evangelium bedient mich dann natürlich viel besser als ein Evangelium, das richtig was fordert. Tozer schreibt über das Kreuz der modernen Christenheit, es gleicht vielmehr einem neuen, strahlenden Amulett am Halse einer selbstsicheren und fleischlich gesinnten Christenheit, deren Hände die Hände Abels sind, deren Stimme aber die Stimme Kains ist. Das alte Kreuz tötete Menschen, das neue bietet ihnen Unterhaltung. Das alte Kreuz verdammte, das neue amüsiert. Das alte Kreuz zerstörte alles Vertrauen auf das Fleisch, das neue Kreuz ermutigt es. Das alte Kreuz brachte Tränen und Blut, das neue Lachen und Fröhlichkeit. Lächelnd und selbstsicher singt und predigt das Fleisch vom Kreuz. Vor dem Kreuz verbeugt es sich, aber sterben will es nicht an diesem Kreuz. Und seine Schmach zu tragen weigert es sich. Und ich habe gedacht, wie schnell kommen wir dahin? Wie schnell komme ich dahin, mich irgendwie vom Wort zu entfernen, um es einfach ein bisschen netter zu haben? Möge der Herr uns davor bewahren und möge sein Wort unseres Fußes Leuchte sein. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und was ist das für eine Gnade? Wir brauchen nicht den Mega-IQ, wir brauchen nicht irgendwelche super Voraussetzungen. Ja, wenn das hier mein Haus ist, ist da mein 96-jähriger Nachbar, da ist meine 86-jährige Nachbarin und über uns sind ein paar Syrer. Mein 96-jähriger Nachbar, meine 7-jährige Tochter und deine 20-jährigen Freunde haben alle dieselbe Chance. Jeder von ihnen. Meine Tochter könnte dir das Evangelium erklären. Gehe ich jede Wette ein, das weiß ich. Sie kann es. Und mein 5-jähriger Sohn kann das auch. Ich weiß nicht, ob er es glaubt, aber er kann es dir erklären. Die Frage ist, glaubst du die radikale, klare und einfache Botschaft von Golgatha? Weil Verstehen ist nicht das Problem. Glauben ist das Problem. Und die Leute, denen wir begegnen, müssen sich positionieren. Wir müssen uns auch als Christen immer wieder positionieren. Ne? Und man hält ja nicht einfach den Stand. Ne? Alles bewegt sich ja. Und so können wir uns auch hinbewegen oder wegbewegen. Und da habe ich was Ermutigendes gelesen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich möchte eure Aufmerksamkeit auf ein kleines Wort lenken. Bleiben. Im Griechischen so ganz kurz, meno. Und es kann einiges bedeuten. Da bleiben. Sich aufhalten. Wohnen. Und eben halt bleiben. Und ich frage mich, versuche mich das auch immer wieder radikal zu fragen. Und will euch auch fragen, hältst du dich im Wort Gottes auf? Wohnst du im Wort Gottes? Wohnst du in der Schrift? Weil Jesus sagt, wenn wir das machen, werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Du sagst jetzt vielleicht oder denkst, ja, aber Glaube ist doch was erleben. Ich will doch was erleben. Ich will was erleben. Ich auch. Und ich habe auch viel erlebt. Und ich glaube, ich muss. Und jeder von uns, wir müssen auf die Schrift pochen, weil wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, also nicht einfach, ich glaube an Jesus, nein, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Mit anderen Worten, der so glaubt, wie die Schrift sagt, darf Kanal der Machtwirkung Gottes sein. Das ist ja gewaltig. Wir haben eben das gehört, das ganze Ding mit die einen sagen, fordern Weisheit, die anderen fordern Zeichen. Und Gott sagt, guck mal, das, was ich für euch habe, ist töricht in der Unkraft und schwach. Aber wenn du darauf vertraust, es ist Gottes Kraft. Und das ist so genial, ne? So Hammer. Wenn du das glaubst, das Wort vom Kreuz, dann setzt Gott seine Kraft und seine Weisheit in dir frei. Ich habe mit Leuten Gespräche geführt, wo ich hinterher kein Wort mehr wusste, was ich gesagt habe. Kein Wort. Das hat vielleicht auch ein bisschen was mit meiner Vergangenheit zu tun, kann sein. Aber was ich weiß, ist, dass ich auch Bibelverse auswendig kenne, wo ich aus der Gemeinde komme und nicht mehr weiß, wo ich geparkt habe. Ja, regelmäßig. Das passiert mir ständig. Ich komme aus der Gemeinde raus und suche mein Auto. Ist aber so. Aber wenn es um das Wort geht, wenn es um die Botschaft geht, kann Gott, wenn wir uns demütigen und in Sünden Vergebung, Buße und Glauben leben, kann er mächtig durch uns wirken. Und das ist so cool. Er bietet uns ein Leben an, ein Leben jenseits der Schwachheit Adams, die uns doch allen anklebt, oder? Also, dafür bin ich jetzt nicht hier, darüber Zeugnis zu geben, wo meine Schwächen sind, aber ich weiß es. Und du weißt es auch. Der Adam klebt an uns. Für dich und mich sind Leben, Sterben und Auferstehung Jesu Christi die einzige Chance, der einzige Weg raus aus einer heftigen Falle, nämlich der Falle deiner und meiner Sündhaftigkeit. Aber das ist ja genial. Wir müssen gar nicht auf uns selbst vertrauen. Wir brauchen kein Selbstvertrauen, brauchen keine Selbstliebe. Brauchen wir nicht. Wir sollen Christus lieben, ihm vertrauen, können ihm folgen. Das ist ja viel einfacher. Wenn ich mich selbst lieben will, dann habe ich ein Problem. Ich bin ja gar nicht so liebenswürdig. Dann muss ich ja mehr überwinden, als Christus zu lieben. An ihm ist alles liebenswürdig. Alles. Da gibt es nichts, was irgendwie nicht liebenswert ist. Und wenn wir unser Vertrauen, stell dir vor, auf den Gekreuzigten legen, der wahre Starke, der für dich schwach wurde, für mich schwach wurde, der Gespött auf sich genommen hat, der töricht wurde für dich, wenn wir auf ihn unser Vertrauen legen, dann kommt die wahre Kraft, dann kommt der wahre Flow, dann kommt das, was wir wirklich wollen. Da brauchen wir nicht nach hinten fallen. Das törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Und was ich krass finde, es ist nicht nur bei der Botschaft so, sondern auch bei der Art der Verkündigung. Wir brauchen keine Stadien und was weiß ich was, um Menschen zum Herrn zu führen. Und hinterher fährt man dahin, wo die großen Stadien voll waren und findet keine Gläubigen. Schrecklich. So ist es in Afrika. Hier liest du, wie viele Leute sich bekehren und wenn du hinfährst, findest du niemanden. Ich möchte ein Zeugnis von Schwachheit abgeben. Seht ihr diesen Tisch? Mit diesem Tisch sind wir nachts auf der Straße, tagsüber auf der Straße, immer wieder. Und wir hängen da ein Schild, habt ihr vergessen, wir hängen da ein Schild vor und sagen, kostenlos mitnehmen. Und stellen uns hin und flyern. Die Leute nehmen ohne Ende mit, Leute setzen sich hin, fangen an zu lesen, reden mit uns, machen irgendwas, keine Ahnung. Es passiert von alleine, wir brauchen nichts zu tun. Und die Leute nehmen Bibeln mit, die Leute nehmen DVDs mit, CDs, alles Mögliche. Und es ist einfach cool. Und wir brauchen gar nichts dafür zu tun. Also, dieses kleine Heftchen habe ich da hinten, also ich habe da hinten einige Sachen hingelegt. Ich habe es eben schon erzählt, die Heftchen, die auf den Sitzen liegen und so, die hat ein Freund von mir uns geschenkt, weil er hat gehört, dass ich hinkomme und hat gesagt, ja, hier, nimm mal was mit. Und auch die Sachen, die da hinten liegen, ist mein Vorschlag, falls irgendjemand hinter von euch Bock hat, evangelistische Sachen zu machen. Das sind zwei verschiedene Kalender und dieses goldene Worte, ja, das kannst du in dein Portemonnaie stecken, zum Beispiel, und an der Kasse sagen, hier. Das ist echt genial. Das ist wirklich cool. Ich habe so coole Sachen, ich könnte euch jetzt richtig lange Zeugnis geben, was ich mit diesem Ding erlebt habe. Ein Beispiel. Mittagspause von der Arbeit, Sommer, Grüngürtel, drei Bänke. Eine Bank sitze ich mit meiner Bibel, neben mir. Cool. Auf den anderen beiden Bänken, goldene Worte. Ne? Fische. Ich bete, Herr Jesus, lass doch was geschehen. Lass doch irgendwas geschehen. Dann kommt ein Mädchen und setzt sich auf eins von meinen goldenen Worten. Das fand ich doof. Aber jetzt mal ein bisschen sauer, ne? Dann setzt sie sich da drauf. Ich dachte das. Okay, was passiert? Ich bete und lese sie in der Nähe mir und gucke hoch. Dann sitzt sie da so. Und liest dieses Heftchen und braucht über 10 Minuten, weil nach 10 Minuten musste ich zur Arbeit zurück. Das war cool, oder? Habe ich was dafür gemacht? Habe ich irgendwie eine Kraft aufwendet? Musste ich mich irgendwie überwinden? Habe ich irgendwie jemanden angesprochen, obwohl ich doch mit niemand reden kann? Nein, ich habe einfach dieses Ding da hingelegt. Und davon habe ich zig Sachen erlebt. Nur mit diesem Heftchen. An der Kasse. Wollen Sie ein bisschen Gold haben? Zack, eingesteckt. Zeitbombe. Ich habe das Buch jetzt leider nicht mit. Es gibt ein Buch von den Leuten aus München. Das sind Freunde von uns. Die bringen solche Sachen wie das hier, das hier. Das hier sind Bücher über Musiker, Schauspieler und so weiter. Hatte ich beim Bowling Center, ne? Du kannst ja evangelisieren, auch wenn du einfach Spaß hast, ne? Ist ja jetzt eine coole Arbeit. Beim Bowling Center einfach, wir waren bowlen und ich habe das bei jemandem an die Tür geschickt. Und da ist ein Stempel drin, wo meine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse drin sind, kriege ich einen Anruf. Ja, unterhalten. Also jetzt nicht bekehrt oder so, ne? Aber es läuft. Es läuft. Es läuft. Dann habe ich ein Buch leider nicht mit, das heißt Natural Born Dealer. Das ist der Bruder von der Frau, die hier drin Zeugnis gibt. Nehmen wir mal, der Bruder ist, nehmen wir das hier in der Hand. Dieses Buch habe ich in eine Bushaltestelle gelegt. Und dann war ich sonntags beim Erste-Hilfe-Seminar. Das ist jetzt sehr witzig. Kriege ich einen Anruf, kann nicht rangehen. Ne? Ist ja auch ein bisschen unhöflich, mitten im Seminar rangehen und so. Und bei mir ist so, ich habe ein Double-SIM-Handy. Und wenn eine Nummer aufgeht, dann weiß ich sofort, das ist jetzt was Evangelistisches. Und ich denke, oh, kann der nicht rausrennen, so ein Ding hier, was ist das für ein Typ? Ja, okay, dann schreibe ich eine SMS, sage, ich würde mich freuen, wenn Sie sich nochmal melden. Ne? Schreibt die Person zurück, freuen Sie sich nicht so früh. Selbst der Pfarrer war überfordert. Dann schreibe ich zurück, mein Herr Jesus Christus ist nie überfordert. Und zwei Stunden später habe ich dann mit der Frau telefoniert und die hat sich sehr, es war schon eine heftige Situation. Und dann habe ich einen Bruder angerufen und habe gesagt, du, Alarmstufe rot, wir müssen los. Und dann sind wir da hingefahren. Am selben Abend hatten wir eine evangelistische, wir haben immer so evangelistische Gemeinschaftsabende. Und das war an dem Abend, dann war sie mit da. Und ist seitdem eigentlich dauernd in unsere Gemeinde gekommen. Im Moment ist ein bisschen so eine Tiefphase. Ihre Tochter ist jetzt in unserer Gemeinde. Und jetzt sage ich euch, wie das entstanden ist. Sie ist zum Pastor gegangen, evangelischen Pastor, und wollte Hilfe. Der evangelische Pastor war überfordert und hat mit ihr gebetet und sie hat gesagt, hier ist keine Hilfe. Dann ist sie rausgegangen und hat gebetet, Jesus, hilf mir doch, schick mir doch Leute, die mir helfen können. Und geht in die Bushaltestelle und setzt sich hin. Was sie nicht wusste, war, dass sie zwei Stunden warten muss, weil Sonntag war und der Bus zu spät erst kommt. Und dann sagt sie mir, dass sie irgendwann aus unerklärlicher Weise ist sie auf die Knie gegangen und hat unter die Bank geguckt. Und dann lag unter der Bank eine Dönerpackung. Dann hat sie die Dönerpackung hochgehoben und darunter lag ein verschmiertes Buch. Sauber gemacht. Überlege das mal. Dieses Buch hätte ich nicht mal angefasst. Du? Nein! Gott schon. Gott schon, weil das Schwache und das Törichte, das ist Gottes Kraft. Und dann liest sie das und dieses Buch ist wie ihre eigene Lebensgeschichte, nur von einem Mann. Und die Frau ist geflasht und zu Hause merkt sie, dass ein Stempel drin ist, wenn sie angerufen hat. Also ich lege jeden Tag 1, 2, 3, 4, keine Ahnung, wie viel ich Bock habe, Bücher in irgendeine Telefonzelle, in eine Bushaltestelle, egal wo. Und ich habe schon hunderte von Rückmeldungen gekriegt, ne? Also irgendwelche Genervten, irgendwelche was, meine Sachen stehen auch auf irgendwelchen Flyern, die wir machen. Da war zum Beispiel eine Baumesse in Paderborn, da haben wir so ein Haus, das im Sand versinkt gemacht, ne? Haben wir die Flyer verteilt, Baumesse. Und es gibt also verhältnismäßig wenig Rückmeldung, aber die Dinge, die passieren, sind cool. Einfach cool, weil du merkst, wenn das, was wir machen, ist immer schlicht, Bibelvers, bisschen Erklärung, wenn überhaupt, raus. Und Gott führt uns einfach Leute zu. Ich gehe mit dieser Frau am zweiten Weihnachtstag mit meiner Familie spazieren. Und immer, wenn ich spazieren gehe, habe ich so in den Taschen so ein paar Bücher oder so. Und dann habe ich so ein kleines Buch, ungefähr so die Größe wie das hier, habe ich jetzt auch nicht dabei. Und da ist eine Telefonzelle und die Telefonzelle, die wird gerade umgerüstet. Da ist nur dieses Loch. Ne? Und dann habe ich gedacht, ja, normalerweise stelle ich das immer so drauf oder klemmst du dann Hörer. Ne? Okay, dann habe ich es halt ins Loch gestopft. Und dann drehe ich mich um und sehe nur im Augenwinkel so einen 2 Meter großen, langhaarigen, in Leder, weißt du, Ledermantel, so wallender Mantel, so, hey, da gibt es aber einen Mülleimer. Und dann sage ich, das ist kein Müll. Dann geht er, ich gehe weiter und sehe er im Augenwinkel noch, er geht in die Telefonzelle rein. Und dann ruft er, hey, warte mal. Hat das Buch in der Hand, guckt mich an und sagt, Dich wollte ich schon die ganze Zeit kennenlernen. Du bist der Typ mit den Büchern. Dann gehen wir einen Spaziergang und er erzählt mir während dem Spaziergang, dass er und seine ganzen Kumpels die Bücher sammeln und lesen. Schwachheit. Würdest du denken, dass es was bringt, so ein Buch dahin zu legen? Habe ich auch nicht gedacht. Aber Gott hat mich so gedrängt, diese Dinge zu tun. Als ich mich bekehrt habe, habe ich das ständig gemacht, sowas. Dann habe ich zwischendurch aufgehört. Dann hat der Herr durch Offenbarung 2, Epheser, ne? Also Sendschreiben an Ephesus, zu mir geredet. Mach das weiter. Ich habe damals richtig coole Sachen erlebt. So ein total attraktiv. Werner Heugebach macht jetzt super Traktate, aber damals war so ein bisschen, ne? Jetzt haben die richtig coolen Style. Damals war es so, ne? So Grabstein und so halt, ne? Okay. Ich lege das Traktat in eine Vierer und setze mich in die andere Vierer und fange an, für das Traktat zu beten. Dann steigen eine Frau und ein Mann ein, setzen sich dahin, die Frau in das Traktat, ne, also ein mehrseitiges, schlägt es auf, fängt an zu lesen. Der Mann guckt, reißt es weg und schmeißt es auf den Boden. Und ich denke, oh, hier ist voll der Kampf, wir müssen mal beten und so. Und dann will sie es wieder aufheben und er schmeißt es wieder hin. Und dann müssen die raus. Er geht vor, schon ziemlich angefressen, ne, geht vor. Tür geht auf, er geht raus, sie tut so, als ob sie hinter ihm hergeht, rennt zurück, nimmt das Traktat, steckt es in ihre Handtasche und geht raus. Ich glaube, die wollte das lesen. Oder? Ich glaube schon. Da stand genug drauf, um sich zu bekehren. Oh Mist, ich habe ganz viele Bücher nicht mit. Na egal. Da ist so ein Buch, das ist so ein bisschen provokant. Da ist so ein, das ist ein ganz weißes Buch, da ist eine Comiczeichnung drauf und steht ganz fett Sex drauf. Sehnsucht der Betrogenen. Da kommt bei Jugendlichen super an. Ne? Die denken alle, Sex. Ne? Heute denkt ja jeder, Sex. Ne? Die nehmen das alle mit. Nachts fahre ich meine Runde und da sitzt eine Frau mit ihrem Hund, wisst ihr, so einen kleinen hier, wie bei hier Ace Ventura, ne? So ein kleiner. Ja? Sitzt da und genau vor meiner Telefonzelle. 10 Meter. Man genau guckt auf die Telefonzelle. Ich denke, ja, egal, ne? Bin ich raus, hab das Buch dahin gesteckt und bin ins Auto und fahre weiter, bin zum nächsten und sehe im Augenwinkel diese Frau, die war da wie eingefroren, ne? Die hat nichts gemacht, als ich dahergegangen bin, die hat vorher nichts gemacht und dann hat sie auch zuerst nichts gemacht und dann ist sie wie von höherer Macht bewegt, steht sie auf, nimmt ihren Hund, geht zur Telefonzelle, nimmt das Buch, steckt es ein und geht weg. Keine Ahnung, was sie damit gemacht hat. Vielleicht sammelt sie Bücher, ich weiß nicht. Ist mir egal. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass das funktioniert. Und es ist halt nicht Predigen. Ich predige auch. Ja? Ich predige evangelistisch, ich predige in der Gemeinde. Gerne, ja? Ich liebe das. Das ist nicht jedermanns Sache. Aber wer mir sagt, dass er kein Traktat in einen Briefkasten stecken kann, was meine Frau mit 3 Kindern beim Spaziergang machen kann, oder wer mir sagt, dass er nicht so ein Buch in eine Autotür einsenken kann, dem sage ich, du lügst. Und wer mir sagt, dass Evangelisation nur für Spezialisten ist, dem sage ich, du bist ungehorsam. Weil der Missionsbefehl uns allen gilt. Und wir können jetzt noch mehr erzählen, ich erzähle jetzt, wie es richtig warm geworden ist. Ich wollte noch ein bisschen was. Was ist hier mit 5 Minuten und so?
Warten.
Sehr gut. Schön. Schön. Wir sind noch im Bibeltext. 20?
Ja.
Okay. Okay, Vers 26. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Denk dir jetzt mal diese Verse durch, mit dem, was du gerade gehört hast im Kopf. Und ich gehe jetzt mal nicht nach der Reihenfolge vor, sondern ich nehme das, was mich am meisten packt. Unfähigkeit. Törichte der Welt, Schwache der Welt, Unedle der Welt. Da finde ich mich bestens beschrieben. Bestens. Für die Dinge Gottes. Absolut untauglich. Da
Natürlich muss wieder darauf hingewiesen werden, dass unter den Korinthern damals diese ganzen Leute mit ganz verdorbenem Lebenswandel waren. Und ich weiß, nicht jeder von euch ist Verbrecher, Drogensüchtiger oder Sexbesessener gewesen, bevor er sich bekehrt hat, ist mir klar. Aber nehmen wir mal den allgemeinen Fokus des Textes, dann erkennen wir alle unschwer, dass es um das Niedrige und eben nicht Große geht. Und edel, das Wort, was da steht, heißt hochgezeugt oder quasi in einem hohen Stand geboren. Wer ist das von uns? Wenn ich ehrlich bin, dann finde ich genug in meinem Herzen. Und wenn du ehrlich bist, wahrscheinlich auch genug in deinem Herzen, um dich selbst als töricht zu deklarieren. Und wenn ich über mein Leben nachdenke, dann sehe ich ganz, ganz viel Schwachheit gegenüber den Geboten Gottes. Ganz viel Schwachheit. Aber wie auch immer, ich hoffe, ihr könnt euch da wiederfinden, wo ich auch bin. Töricht, schwach und unedel. Wenn wir uns so durch Gottes Augen sehen können, das ist irgendwie gut. Wenn wir uns aber immer noch selbst rühmen, dann negieren wir auch, was Johannes sagt. Er sagt ja, nicht aus Geblüt, also nicht aus Blut, also deiner Herkunft, christliche Familie und so, ist nicht. Nicht aus dem Willen des Fleisches, weil jemand anders das wollte, weil dein Evangelist so oft gesagt hat, komm nach vorne, dass du dann endlich nach vorne gekommen bist. So können sich auch Leute bekehren, weiß ich, ist mir klar, dass auch Leute dadurch wirklich zum rettenden Glauben gekommen sind. Aber nicht aus dem Willen des, nicht aus dem Willen des Mannes, und nicht aus deinem eigenen Willen. Willen des Fleisches, drei Sachen. Geblüht, Willen des Fleisches, Willen des Mannes. Sondern aus Gott geboren. Da steht, von oben gezeugt. Und das ist auch schön. Töricht, schwach, unedel, nicht aus Geblüht, nicht aus dem Fleisch, nicht aus dem Willen eines anderen. Diese Unfähigkeit, die auf unserer Seite ist, ja, die können dann jetzt deprimieren oder so. Finde ich gar nicht. Wir sind halt Sünder. Aber diese Unfähigkeit, die gibt ein wunderbares Bühnenbild für den errettenden und eben auch befähigenden Gott. Weil seine Erwählung, die war jetzt nichts Hochmütiges. Ne? Manche, wenn die Erwählung hört, die kriegen sofort die Krise. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ist Erwählung so ein Angstwort? Wenn ich an Erwählung denke, dann finde ich es cool zu wissen, dass es nicht so ein willkürlich handelnder Despot, der irgendwie da eingreift. Nein, das ist ein liebender Gott, ein Gott, der sich selbst gegeben hat, um dich erwählen zu können. Wie kann man daran denken, dass diese Auserwählung irgendwie grausam ist? Macht aber keinen Sinn. Gott hat dich und mich zu einem Zweck auserwählt, sofern du denn glaubst. An die Torheit des Kreuzes. Und der Zweck ist cool, weil wir sollen Transporteure, Transporter seiner Weisheit, seiner Stärke und wenn man so will, auch seines Adels sein. Na, Petrus würde sagen, und auch Johannes in der Offenbarung, Könige und Priester sollen wir sein. Seine Erwählung zum Heil ist gleichzeitig eine Beauftragung zum Dienst. Das ist auch cool, falls jemand von euch arbeitslos ist, es gibt keine Christen ohne Auftrag. Christen ohne Auftrag existieren nicht. Das ist eine Unmöglichkeit. Aber leider viele Christen ohne Gehorsam, die existieren schon. Das ist die Wahrheit. Wisst ihr, was cool ist? Wenn du den Missionsbefehl anschaust, dann ist er ja ungefähr so. Mir ist gegeben alle Macht und ich bin bei euch alle Tage. Ey, behüteter kann man doch wohl nicht sein. Dann kommt, das ist 18, 20, dazwischen ist der Missionsbefehl. Behüteter können wir nicht sein. Da ist jemand, der schickt uns raus und der hat alle Macht im Himmel und auf Erden und er sagt, er ist die ganze Zeit bei mir. Das ist genial. Wenn du und ich nicht für Christus leben, dann wird etwas durch uns nicht geschehen, nämlich die Weisheit der Welt wird nicht zu schaden. Weil wir ja dann im Mainstream der Welt mitschwimmen. Und wenn du und ich nicht für Christus leben, dann wird auch niemals die Stärke der Welt zustande gemacht werden, weil wir ja gar nicht schwach sind für Christus. Wir müssen ja unsere Muskeln spielen lassen. Ne? Wie oft ist das so? Ne? Da muss ich mich ganz oft schämen, ne? Wenn ich das merke. Ne? Das kann ja auch im Kleinen sein. Und ebenso wenig wird das Edle der Welt zuschanden, wenn du und ich nicht für Christus leben. Und den Gedanken zu Ende gedacht ist halt entweder ich lebe für Jesus und das Ganze passiert durch mich, oder ich denke, ich kann mir aussuchen, wie ich lebe, aber dann leben wir am wahren Leben vorbei. Das ist irgendwie krass. Stell dir vor, du realisierst, na, du kommst irgendwie in den Himmel, weil du wirklich an Jesus geglaubt hast, aber lebst am wahren Leben vorbei und kommst dann in den Himmel. Wie wird das sein? Wie wird das sein? Egal wie viel Macht wir haben, wie stark wir sind oder wie edel wir uns auch geben, die Schwachheit Gottes ruft, es ist vollbracht. Was dir und mir, was uns unmöglich ist, das schafft Gott. Und er tut das, indem er das tut, wovor wir am meisten Angst haben. Sterben. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Das ist so genial, was wir in Jesus haben. Christus Gottes Weisheit. Christus Gottes Gerechtigkeit. Christus Gottes Heiligkeit, oder man könnte es auch mit Heiligung übersetzen. Also Christus, der das tut, was dich heilig macht. Und Christus Gottes Erlösung. Christus, der dafür sorgen wird, dass jeder von uns im Himmel ankommt. Ja, wir erwarten ja noch eine Erlösung, oder? Die Erlösung unseres Leibes. Wie herrlich wird das sein? Und das ist er für uns, wenn wir der Torheit der Predigt glauben. An einen Schwachen. Krass. In den Augen der Welt schwach. Aber wie stark ist Jesus? Er hat den Tod überwunden. Da bleibt nichts zum Rühmen. Nichts. Null. Gar nicht. Es bleibt nur noch, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und einfach zur Ehre Gottes und zur Ermutigung möchte ich auch noch ein Zeugnis erzählen. Einfach weil ich da meine Schwachheit auch sehr, sehr deutlich gesehen habe und halt glaube, dass Gott das durch jeden von euch tun kann. Bin ich mir sicher. Wenn wir versuchen, gehorsam zu leben, bei mir ist gehorsam leben ganz oft 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn ihr eure Sünden bekennt, ist er treu und gerecht, dass er euch reinigt und euch vergibt. Er reinigt von aller Ungerechtigkeit und vergibt uns unsere Sünden. Das ist bei mir ganz oft gehorsam, weil ich meine Sünden bekennen muss, weil ich sündige. Das ist schrecklich. Ne? Aber so kann ich beim Herrn bleiben. So kannst du beim Herrn bleiben. Und mit so einem macht Gott Folgendes. Wir hatten Gebetsabend und an demselben Abend war, wir haben so einen Weihnachtsmarkt bei uns in Schloss Neuhaus und die anderen Brüder hatten so eine Hütte aufgebaut, wo wir immer evangelisieren. Und an diesem Abend wollte ich nach dem Gebetsabend, den ich geleitet hatte, zu den Brüdern fahren. Und fahre los und dann komme ich durch diese enge Gasse und sehe halt, die fahren gerade alle weg. Okay, gut. Fahre hinterher und die sind auf einmal alle weg. Ich habe keinen mehr gefunden. Und dann wollte ich sie anrufen, geht mein Handy aus. Akku platt. Okay. Dann will ich nach Hause fahren, geht die Schranke runter. Und ich denke, was ist denn los? Und dann war ich schon total heilig, war ich voll angefressen, ne? Voll keinen Bock. Und bin umgedreht. Und bin den ganzen Weg zurückgefahren und fahre an einer Bushaltestelle vorbei und sehe im Augenwinkel einen Typen. Und auf einmal anhalten. Ich angehalten, Rückwärtsgang rein, den Typen, steig ein. Frag mich nicht warum. Ich sollte das tun. Und er, der war zweimal bei uns in der Gemeinde, ich habe ein paar Mal mit dem Billard gespielt gehabt und kannte den vom Straßenevangelisieren vor Jahren. Und dann hat Gott ihn zwei, drei Jahre später dazu bewegt, die Bibel zu lesen. Und dann wollte er unbedingt wissen, wie es in der christlichen Gemeinde ist. Und da war er zweimal bei uns in der Gemeinde. Und dann ein paar Wochen später war das, was ich jetzt gerade erzählt habe. Und er guckt ins Auto rein und ich sage nochmal, steig ein. Und dann erkennt er mich und steigt ein. Und sage ich, fahre dich nach Hause. Und er, ist klar, okay. Dann fahren wir. Und geradeaus McDonald's, links sein Zuhause. Und ich sage, wie sieht's aus? McDonald's Kaffee? Und er sagt, ja, okay, gehen wir McDonald's Kaffee trinken. Und dann ist etwas passiert, was bei mir ganz selten passiert, weil ich bin Bibelfanatiker, ne? Ich habe voll Bock auf Bibel. Ne? Ich liebe Bibel. Meine Frau geht schon in die Krise, wenn ich mir eine neue Bibel kaufe. Ne? Das ist immer so. Und sie hat recht, aber irgendwie, ja, jeder Schwachheit. Ne? Und ich hatte keine Bibel dabei, aber ich hatte das Ding dabei. Dann haben wir geredet, ungefähr 2 Stunden lang. Und ich habe ihm Sachen aufgemalt und alles Mögliche. Und irgendwann nach den 2 Stunden habe ich ihm das gegeben und habe gesagt, lies dir das durch. Und er hat es gelesen und während er es gelesen hat, habe ich gebetet. Und er hat sich bekehrt. Nicht bei McDonald's. Er hat gesagt, ich habe gemerkt, da war voll der Kampf. Und dann sagt er, ich will mich bekehren. Das war so cool, oder? Weißt du, wie assig ich drauf war, als ich in dem Auto gesessen habe? Und genervt war, nur weil eine Schranke runtergeht. Ja, voll heilig. Voll heilig. Schwachheit. Gott kann uns gebrauchen, wenn wir unsere Sünde bekennen. Treu sind. Auch darin. Das ist irgendwie ernüchternd, oder? Wenn du das nicht machst, wenn du nicht jeden Tag deine Sünden bekennst, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Kapitel 2. Und als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit vortrefflicher Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielen Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht aus überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Und das ist genial. Wir dürfen Paulus über die Schulter schauen, wie er beschreibt, wie er gearbeitet hat. Was ist das für eine coole Gelegenheit? Er hatte gar kein Interesse an irgendwelchen tollen Reden. Er hätte sie halten können, bin ich mir sicher. Weise Sprüche, seine Predigt. Und da kann er toll reden und hat krasse Sätze, das wissen wir ja alle, die wir die Bibel ein bisschen kennen. Wenn es um den gekreuzigten Christus geht. Und da möchte ich euch und mich fragen, wie viel geht es bei unserem Zeugnis darum, wie cool deine Jugend ist, wie cool meine Gemeinde ist, wie gut die Gemeinschaft unter uns ist, wie nett die Musik ist und meinetwegen auch, wie cool dieser eine Prediger ist. Du musst jetzt unbedingt diese DVD von Roger Limi angucken. Ja? Musst du, weil die ist so cool. Das Gute ist, dass er hinterher über das Kreuz redet. Aber wie sieht es mit uns aus? Wie sehr steht Christus gekreuzigt, nicht wundertun und heil, gekreuzigt im Zentrum seines Zeugnisses? Bei Paulus war das auf jeden Fall so und das Ergebnis war mächtiges Wirken. Und das Coole ist, ne, wir denken ja, oh Gott, das ist Kraft und so, ne? Aber hier steht ja, Predigt des gekreuzigten Christus ist Gottes Kraft. Das ist ja der Clou von dieser Schriftstelle. Die Predigt des gekreuzigten Christus ist Gottes Kraft. Und dann wird der Geist, wo er will. Dann kommt erweisende Kraft. Finde ich voll Hammer. Das hat mich total geflasht, als ich das gesehen habe. Paulus steht auch freimütig zu seiner Schwachheit. Weißt du, er kann einfach sagen, ja, da, ich bin so und so gewesen. Ne? An anderer Stelle ich kann nicht so gut reden oder kann nicht so gut sehen oder was auch immer manche Leute daraus interpretieren. Aber es wird deutlich, Gott ist am Werk, nicht er. Und ich frage mich auch immer wieder, wie ist das bei mir? Wie ist das bei dir? Frage ich heute, machen wir uns klein genug, um Gott alle Ehre zu geben? Kann ich wie Paulus sagen, ich bin in Schwachheit gekommen? Ja, wenn ich 2 Minuten hier stehe, sind meine Achseln so nass, das kommt nicht klar. Jetzt schwitze ich halt. Aber was ich sage, ist Gottes Wort. Was ich sage, ist Gottes Wort. Gottes Zeugnis. Oder möchte ich cool sein? Ich weiß nicht, mir geht das so, ich glaube, ich will ganz oft cool sein. Ich arbeite mit Kids. Da geht es ja nur darum, cool zu sein. Alles dreht sich darum, cool zu sein. Das Dumme ist, bei dem Versuch, bei unserem Versuch, bei meinem Versuch, cool zu sein, vergesse ich Jesus. Weil Jesus und diese Coolness, also die Coolness der Welt und Jesus, müsst ihr euch vorstellen, die stehen sich ungefähr gegenüber wie zwei Cowboys im Duell. Aber da kann nur einer überleben. Nicht beide. Zusammen, das passt nicht. Und für mein Leben und für euch wünsche ich mir das auch. Jesus als Dauersieger in diesem Duell. Christus Jesus. Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Ja, das wünsche ich euch sehr. Mir wünsche ich das, euch wünsche ich das. Dass wir Menschen sind, die die Fahne hochhalten. Wo das Wort vom Kreuz draufsteht. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Hey, war das eine Punktlandung oder was? 5 Minutes noch oder was? Ja. Wollen wir eine Fragerunde machen? Habt ihr irgendwelche Fragen? Wenn ihr Fragen habt, gerne. Ich bin auch später noch hier. Könnt ihr auch jetzt was fragen? Kein Stress. Haut raus. Es gibt keine blöde Frage. Okay, ich sag noch, da hinten liegen Abreißkalender, einige und ganz viele Life is More Kalender. Ich weiß, Kalender ist jetzt ein bisschen spät, aber die sind echt cool. Beide, die Abreißkalender sind wirklich gut und auch die Life is More Kalender, die sind echt schön. Das da hinten ist geschenkt. Ja? Und ich würde jeden von euch ermutigen, selbst wenn du niemanden weißt, leg das Ding in deine Telefonzelle, leg es in eine Bushaltestelle. Ist egal. Also ich, wenn ich irgendwo hinfahre, meine Fahrt dauert 4 Minuten länger, dann habe ich 5-mal gestoppt. Und 5-mal etwas irgendwo hingelegt. Das kostet mich nichts. Die Sachen da hinten kosten euch nichts. Ihr könnt die mitnehmen, ihr könnt die an Freunde verschenken. Also diese, ich weiß nicht, ob ihr die Life is More kennt, da sind schöne Bilder drin. Das ist wirklich nett. Und vorne, das ist sogar, wie nennt sich das? Da hast du das Leute Pools dann rum. Wie heißt das? Das ist auf jeden Fall so, also ganz ansprechend gemacht. Na, müsst ihr euch angucken. Das ist geschenkt, ihr könnt die mitnehmen. Es sind auch noch mehr da, als was da liegt, zumindest von diesen bunten. Und es ist einfach mal, und da sind auch hier diese goldenen Worte. Ja, braucht da auch nichts von liegen lassen. Nehmt das einfach mit. Guckt, dass nicht alle, jeder ganz viel mitnimmt, aber es ist auf jeden Fall genug da, denke ich, einige. Weil Gottes Wort hat so eine Kraft. Du kannst es einfach irgendwo hinlegen, irgendwem in die Hand drücken. Kann sein, dass er es wegschmeißt. Es kann aber auch sein, dass er es liest und sich bekehrt. Kann beides sein. Ja, würde ich euch ermutigen, nehmt das mit. Wenn ihr es nicht mitnehmt, nehme ich es wieder mit. Bleibt nicht hier. Aber ihr seid herzlich eingeladen, es mitzunehmen. So. Noch Fragen? Ja, wir können es auch hinsetzen. Ich setze mich einfach hin. Ich bin gespannt dabei. Fühlt euch frei. Ja? Unterschiedlich. Also du kannst hier gerne dir angucken. Ich habe hier einige ausliegen. Es gibt einen Verlag, der heißt Soul Books. Das sind Freunde von uns aus München. Die machen sehr, sag ich mal, für Jugendliche so ansprechende Sachen. Wie zum Beispiel hier, also das nachts auf der Straße, die Leute reißen das aus unseren Händen. Ne? Kiffen, koksen, saufen, rocken, sterben. Die lesen meistens nur Kiffen, koksen und sind schon begeistert und nehmen es mit. Ne? Ja, die haben halt, das sind halt Leute, die machen seit 28 Jahren Arbeit auf Festivals und fahren da halt manchmal mit so einem Doppeldeckerbus, manchmal mit einem kleineren Stand, fahren da hin und verteilen auf den großen Festivals hier Rock am Ring. Die sind auch für zum Beispiel für Madonna nach Rom gefahren und haben da 40.000 Bücher verteilt. Also die sind halt sehr im Flow, sag ich mal. Wir machen das schon lange. Das ist schon cool. Wir haben so, würde ich schätzen, 10 unterschiedliche Bücher im Programm und gucken auch, dass es immer wieder neue gibt. Genau.
Ja? Ich habe eine Frage. Verteilt ihr auch Neue Testamente?
Ja. Ja, also da war eine witzige Geschichte, wir waren auf der Buchmesse in Leipzig und da waren wir, jetzt, eigentlich sollten wir drinnen verteilen, aber wir waren so viele Leute, dass wir uns aufgeteilt haben und dann sind wir mit diesen neuen Testamenten hier, sind wir an den Leipziger Hauptbahnhof gefahren und haben diesen Tisch dahingestellt und haben dann so hoch Neue Testamente drauf gestapelt und haben uns an alle Eingänge gestellt und haben nur verteilt, die ganze Zeit. Also das war cool und wir sind auch hinterher rumgegangen und haben geguckt, also es war ganz wenig weggeschmissen, die Leute haben die wirklich mitgenommen. Wir wissen nicht, was draus wird, aber ne, das ist ja so, der Seemann nimmt das Wort, oder? Ja. Genau, ja, Neue Testamente, wir legen sehr Wert drauf, wir finden auch diese Bibel ziemlich cool, weiß nicht, ob ihr die kennt, die ist auch, kann man auch ziemlich günstig bekommen, wenn man viel nimmt, sehr günstig, ja, das lohnt sich, ne? Besser können wir nicht investieren. Ja. Was ich halt schön finde, ist, ich habe halt gemerkt, Gott hat mir etwas gegeben, wo ich fest davon überzeugt bin, dass das jeder tun kann. Bin ich fest davon überzeugt, weil es gibt einfach kein Argument. Ja, zum Beispiel haben wir ganz viel Briefkastenjogging gemacht. Ne? Du gehst so hier in eine Hochhaussiedlung und packst einfach überall rein. Überall rein. Und sogar dabei haben wir Leute kennengelernt. Einfach dabei. Ne? Wenn du jetzt kein Gesprächstyp bist, kann es aber trotzdem sein, dass irgendeine Oma die ganze Zeit dein Ding liest. Ne? Wenn du da immer wieder hingehst, vielleicht bekennt sie dich. Du weißt es gar nicht. Im Himmel weiß sie aber, dass du es bist. Weiß nicht, wie der Herr es macht, aber auf jeden Fall wird sie es wissen. Ja, und das ist nur Traktate verteilen. Oder so ein Buch irgendwo an ein Auto machen. Meine Kinder erinnern uns. Mein Sohn will, wenn wir Auto fahren, dass er aussteigt. Ne? Oft darf er es nicht, weil es halt zu schnell, zu langsam ist, er ist halt 5. Ne? Aber das kann ein kleines Kind. Und ein kleines Kind kann danach beten, Herr, schenk doch, dass dieses Buch bei irgendjemandem kommt. Okay, ein ermutigendes Zeugnis noch. Bin ich noch im Limit? Also, ich überziehe jetzt, ne? Alles okay. Das Essen kommt erst um 18 Uhr. Pass auf, ich sitze mit meinem Sohn, sitzt hinten, Kindersitz, fahre mit dem Fahrrad durch Schloss Neuhaus. Und dann kommt uns ein Typ entgegen. Ich kenne ihn. Er ist Mormone und wir haben früher zusammen Musik gemacht, da war ich noch nicht gläubig. Und wir begegnen uns immer wieder. Immer wieder. Und mein Sohn sitzt hinten drauf und der hat das immer nicht so gerne, wenn wir unterwegs sind, wenn ich dann Leute treffe, das ist halt irgendwie langweilig. Ne? Aber er ist dann manchmal dann auch doch geduldig und diesmal war es halt voll cool, dass er dabei war, weil der Typ sagt zu mir, boah, ich habe gerade voll das Tief und so, und das war voll doof, ne? Aber gestern habe ich so eine Ermutigung bekommen. Ich sage, was denn? Ja, ich bin durch das Neuhaus spaziert und dann kam ich an eine Bushaltestelle. Er hat das Buch gefunden und unerklärlicherweise, ich weiß auch nicht, was er gelesen hat, aber er hat in diesem Buch, er hat es aufgeschlagen und hat die Antwort auf die Frage gefunden, die er gerade hatte. Dann geht er weiter und ich sage zu meinem Sohn, Glenn, wer hat das Buch denn gelesen? Und er sagt, du Papa. Wisst ihr, wie cool das war? Das war so cool. Nicht für ihn, versteht ihr? Für ihn, weil er genau weiß, es funktioniert. Er weiß es. Die Leute, die diese Bücher finden, trinken bei uns Kaffee. Er weiß, dass es funktioniert. Und glaub mir, er wird es tun. Er tut es jetzt schon. Obwohl ich nur nicht sicher bin, ob er gläubig ist. Aber er tut es. Und wenn du was anderes findest, wo du evangelisieren kannst, ich kenne einen Typen, der sitzt so lange vor Facebook, bis Facebook ihn sperrt und sendet evangelistische Nachrichten in die ganze Welt. Jeden Tag. Das ist das Einzige, wofür er Facebook benutzt. Ist das cool? Ich finde es hammercool. Ich bin nicht bei Facebook. Egal. Aber wenn du das kannst, dann mach das doch. Der sitzt echt. Er sagt, ja, gleich werden sie mich sperren. Wo evangelisiere ich heute? Ah, Saudi-Arabien. Google-Übersetzer. Botschaft. Link auf dem Video. Und dann, guck mal, hier sitzt Schneeball. Ding, 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 ding. Oh, wenn einer das liked, dann kriegen es alle. So sitzt er da. Ich verstehe gar nicht, was er meint. Aber egal, ist ja sein Ding. Ne? Wenn ich nichts damit zu tun habe, okay. Er schon. Ist voll cool. Wenn du dein Ding findest, mach's. Wenn du was kopieren willst, mach's. Das hier ist auch alles geklaut. Habe ich nicht erfunden. Machen andere auch. Aber der Herr segnet es, glaubt mir, er segnet das. Genau. Machen wir Schluss oder was? Wenn du eine Frage hast, kein Problem. Wir sind hier, räumen jetzt auf. Ihr könnt auch hier bleiben.